Tag, meine Herren. Mein Name ist Helmut Jakob und ich möchte Ihnen heute ein Selbstbauprojekt vorstellen, dessen Anfänge jetzt 35 Jahre zurückliegen. Das ist eine unheimlich lange Zeit und wie kommt man um diese Zeit überhaupt auf die Idee, einen Computer selbst zu basteln? Wenn man da in die Maschinensäle gegangen ist, in denen die kommerziellen Rechner standen, und das war ja riesig, ganze Hallen, oder wenn man einen Schalttank aufgemacht hat, dann erschien da jede Idee, an einem Selbstbau völlig absurd zu sein. Aber es gab damals schon den Intel Mikroprozessor 4004, 1971. Und es gab auch schon diverse Kleinrechner, so für Hochschulinstitute und für Prozessanwendungen von Digital zum Beispiel. Und man konnte auf den Messen auch Beschreibungen dieser Geräte, so wenn man mit der Bitte gesagt hat oder so getan hat, wenn man eine PDP 8 kaufen wollte, auch kriegen. Und ermutigt durch diese Beschreibung und durch die relativ günstigen Speicher und IC-Preise damals schon, wurde dann von uns beiden, meinem Bruder Heinz Jakob und mir, die Idee geboren, so einen Computer mal selbst zu bauen. Ja, die Motivation war also nicht so sehr, ihn jetzt für das zu benutzen, wo man heute einen PC für benutzt. Also nicht als Schreibsystem oder zur Kommunikation oder sowas, das war uns klar, dass wir das nicht hinkriegten. Die Idee war vielleicht mal was zu rechnen, sowas, naja, was sich so ein Mathematiker vorstellt, ein Gaussian-Algorithmus oder sowas, im besten Fall. Naja, jedenfalls haben wir dann angefangen, so einen Computer zu designen zunächst mal. Und zwar möchte ich Ihnen als erstes mal vorstellen, das haben Sie vielleicht schon gesehen, wie es da steht, als Aufbau, wie das Endergebnis jetzt aussieht, was Sie hier sehen, ist einmal die eigentliche Zentraleinheit. Das ist dieses Teil, oben mit dem Einschub, in dem die Register, das Leitwerk und der Speicher stecken und unten die Anschlüsse für die Peripherie. Und als Peripherie sind hier ein Lochkartenleser, um den Rechner zu booten, ein Kassettenrekorder, um Programme zu laden, eine Tastatur, Daten einzugeben, dann dieses Teil hier, was eigentlich nur eine Grafikkarte ist, um Texte auf dem Bildschirm auszugeben. Zwischenzeitlich.
Und das Schwarze da rechts unten?
Das ist eine alte Schreibmaschine. Hat damit nichts zu tun.
Dekoration.
Gehört nicht dazu. Nein. Nee. Also, aber der Hinweis ist ganz gut, denn zuerst sah die Peripherie anders aus. Wir hatten also zuerst einen Planschreiber. Und naja, der war natürlich ein bisschen größer als das Ding. Aber der hat sich als. Das ist einfach nicht möglich, so ein Ding zu betreiben. Das ist unglaublich laut. Da gibt es Schwierigkeiten mit den anderen Wohnungsinsassen. Ja, bevor ich jetzt. Weitergehe, will ich zunächst mal Ihnen zeigen, wir haben uns natürlich überlegt, so wie das eine PDP 8 oder sowas ist, sowas kann man nicht nachbauen. Das ist unmöglich, das ist für ein Zwei-Mann-Team nicht zu schaffen. Das heißt, man muss sich Spezifikationen überlegen, die abgestrippt sind, sodass es also eine Hardware-Anforderung da ist, die man auch zu zweit aufbauen kann. Und daraus ergeben sich jetzt ganz bestimmte Spezifikationen, die wir festgelegt haben. So sollte die Maschine aussehen. Es sollte also eine Einadressmaschine sein. Das heißt also, in jedem Befehl ist maximal eine Adresse drin. Die andere Operand steht immer im Akkumulator. Die Wortlänge ist fest 12 Bit. Natürlich werden Sie sofort fragen, wieso 12 Bit? Das ist einfach ein Kompromiss. Einmal, wenn ich jetzt nur 8 Bit nehme, dann brauche ich eine variable Länge des Operanden, also des Befehls. Wenn ich kriege in 8 Bit, kriege ich nicht den Opcode unter und die Adresse, das geht nicht. Wenn ich 16 Bit nehme, ist natürlich der Hardwareaufwand schon wieder um ein Viertel größer. Auch alle Register 16-Bit, 16-Bit und so weiter. Und deswegen bin ich auf 12-Bit gegangen. Das war damals durchaus auch üblich, dass man 12-Bit-Maschinen hatte. Die Befehlslänge war ein Wort, auch eben fest. Und es wurde immer parallel verarbeitet. Also jeder Befehl parallel 12-Bit. Dann hatte der Rechner natürlich nur eine Binärarithmetik, also nicht wie eine IBM-Maschine, auch eine Dezimalarithmetik oder sowas. Er hatte einen Befehlssatz, den ich jetzt mal etwas hochtrabend RISC-Befehlssatz nenne, also der Not gehorchend natürlich auch relativ wenig Befehle, um jetzt das Mikrocode nicht zu aufzupacken. Dann hat er ein Arbeitsregister gehabt, der kein Indexregister oder sowas gehabt. Und es geht auch ohne, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen, mit einem Arbeitsregister was alles zu machen. Die Taktfrequenz ist. Also nicht 345 MHz, sondern 345 kHz. Und zwar deswegen, um auf jeden Fall irgendwelche Taktüberschneidungen zu vermeiden. Er ist also sehr konservativ designt, was die Takte betrifft und den Abstand der einzelnen zeitlichen Ereignisse. Denn wenn man sowas bekommt im Laufe des Baus, eine Taktüberschneidung, also irgendwelche undefinierbaren Verhalten, so alle 2 Minuten, dann kann man das Projekt vergessen, das findet man nicht. Jedenfalls ich nicht mit den Messmitteln, die ich damals hatte. Ohne Logikanalysator ist da nichts zu machen, deswegen läuft er langsam. Der Speicher ist maximal auf 4K aufrüstbar. Wir haben jetzt die Maschine mit 3K A12-Bit-Worte ausgerüstet. Das war damals einfach eine Preisfrage. Da kostete der Speicher 1K 12-Bit-Worte kostete 25 Mark. Also kostete 1K 12 mal 25 Mark. Da sind 3K drin. Und man musste noch eine Anti-Embargo-Erklärung unterschreiben, das mit einem Speicher nicht in Ausflug. Damals also noch etwas ganz Besonderes, dass es statischer Speicher war, denn damit einen Kernspeicher reinzubringen, das ist unmöglich. Sie wissen selbst, dass ein Kernspeicher von der Einsteuerung sehr kompliziert ist. Ja, jetzt kommen wir auf die Grundstruktur der Architektur. Architektur ist ja das Thema dieser Ausstellung hier dieses Jahr. Und deswegen will ich darüber etwas ausführlicher reden. Es war damals ja so in den 1940er Jahren, dass der Mathematiker John von Neumann diese bahnbrechende Idee formuliert hat, dass die Programme und die Daten zusammen im Speicher stehen. Und dass Programme auch so wie Daten adressiert werden können. Also sequenziell abgelesen werden können oder gezielt die Befehle ausgeführt werden können. Das war damals keineswegs selbstverständlich. Wenn man zum Beispiel die Maschinen, die davor liefen, sich ansieht, dann wurden die Befehle über Lochstreifen oder irgendwelche Schleifen eingegeben. Sowas brauchte man dann bei dieser Architektur nicht mehr. Sondern man konnte beliebig im Speicher an eine bestimmte Stelle springen, ein Unterprogramm aufrufen oder eine Rekursion machen oder sowas ähnliches. Und das gab es erst, nachdem man diese Architektur hatte. Ja, der Speicher ist ein Element, dient eben dazu, Daten und Befehle abzuspeichern, bei Bedarf wieder herzuholen. Das Rechenwerk holt sich die Befehle und Daten aus dem Speicher. Gesteuert wird das Ganze über das Leitwerk. Das Leitwerk taktet die einzelnen Vorgänge, das heißt, es legt die zeitlichen Abläufe fest. Zusätzlich braucht man natürlich die Eingabe und die Ausgabe, um die Ergebnisse auszugeben und die Daten einzuführen. Diese Architektur mit Leitwerk, Rechenwerk, Speicher liegt dem ganzen Computer 64 also grundlegend, ist grundlegend für den Rechner. Und zwar so weit grundlegend sogar, dass man das in dem mechanischen Aufbau auch realisiert hat. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist dieses helle Teil, was man auf der Frontplatte erkennt. Das kann man rausziehen, als ganzen Aufschub rausziehen und man kann es so als Schwenkrahmen auseinanderklappen. Zu Servicezwecken. Und man sieht, dass hier oben ist auf der Platine das Rechenwerk dahinter, hier ist die Frontplatte mit der Leitwerksplatine, das sieht man jetzt hier nur sehr stark verkürzt, und unten ist der Speicher. Und da sind die einzelnen Bedienelemente, die nötig sind, weil wir später noch darauf kommen. Man muss am Anfang dort an der Konsole ein kleines Programm eingeben, um das Ding dort zu starten. Und hier oben sieht man halt das Ergebnis an den Leuchtdioden, die Daten und die Adressen. Das dient dann auch dazu, um die Programme zu testen beispielsweise. Und man kann hier an dem Schalter, wenn man da auf Einzelschritt geht und Start drückt, wird immer ein Befehl ausgeführt. Man kann dann sehen oben, welche Daten er aus dem Akku gelesen hat oder welche er im Speicher abgelegt hat. Jetzt gehen wir auf die Architektur mal etwas genauer noch ein. Das ist ein etwas komplizierteres Bild, aber das verspreche ich Ihnen auch das komplizierteste überhaupt in dem Vortrag. Ich will da mal ein bisschen anfangen mit den Farben. Also alles, was so hellblau ist, das kann man so den Registern zuordnen, also den Registern der Zentraleinheit. Und das, was hier braun ist, ist der Speicher. Und so etwas grünlich, das ist die Paralleleingabe, die also auch dann in der Architektur, wie wir vorhin gesehen haben, als Kästchen dargestellt haben. Ganz zentral liegt das, was hier als ALU bezeichnet ist. ALU heißt Arithmetic Logical Unit. Das ist der Baustein dieser Serie 74, von der Computer auch seinen Namen mit hat, der höchst integrierte Baustein, den es da gibt. Es ist keine CPU in dem Sinne, wie es heute als CPU bezeichnet wird, weil die also keinen Takt aufnimmt oder sowas irgendwie, keinen Takt aus einem Quarz oder Grundtakt oder sowas, sondern es ist so, dass es von diesem Baustein 2x4-Bit Eingänge gibt. Dieses hier, gut, als Grundmuster ist es ein Baustein, der hier 4-Bit und hier 4-Bit annimmt, die logisch miteinander verknüpft und hier 4-Bit ausgibt. Und die logischen Verknüpfungen werden über diese Steuersignale eingestellt. Also hier kann man einstellen, soll er diese 4-Bit logisch end, logisch or, soll das addieren, soll das subtrahieren oder soll er nur in der ALU einen Shift machen. Sowas kann man hier über die Steuersignale einstellen. Und das sind jeweils 4-Bit. Natürlich, da ich einen 12-Bit-Rechner habe, habe ich drei von diesen Bausteinen aneinandergereiht, denn die können über den Carry, können die miteinander kaskadiert werden. Sodass ich also im Endeffekt hier in diesem Kästchen ALU drei Bausteine 7481 habe und diese Leitungen jeweils, oder diese Eingänge jeweils aus 12 Leitungen bestehen.
Entschuldigen Sie, bitte. Welche Nummer hat der Baustein? 181?
181, ja.
Achso, ja, das ist ein Standard.
Das ist ein Standard-TTL-IC, ja. Ja. Und das ist eigentlich der zentrale IC in der gesamten Verarbeitung. Mhm. Alles, was verarbeitet wird, läuft über diesen IC. Wenn man sieht, jetzt hier die Eingänge 12-Bit und hier 12-Bit, die habe ich hier mal Sammelschienen genannt. Sammelschienen ist ein Ausdruck, der kommt noch aus der deutschen Computertechnik. Heute heißt das Bass. Also das ist ein Bass, hier ein Bass und hier ein Bass. Und an dem Bass liegen die verschiedenen Register. Einmal zum Beispiel das Operationsregister, Speicheradressregister, die Handeingabe, wenn man über den Schalter was einflippert, der Programmzähler und der Akku. Außerdem noch der Speicher und die parallele Eingabe. Und dann hier die parallele Ausgabe. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal vorstellen, wir wollten einen Befehl ausführen. Achso, ne, das kann ich vielleicht später machen. Interessant ist hier vielleicht noch zu sehen, dass über diese Steuersignale Akkumulator-Ausgangstakt, Akkumulator-Eingangstakt, PC-Ausgangstakt, diese entsprechenden Gatter geöffnet werden, man also die Registerinhalte hier an die Sammelschiene B legen kann, gezielt ausgewählt und dann, wenn man zum Beispiel jetzt aus dem Speicher einen bestimmten Inhalt in den Akkumulator bringen will, man dann den Speicherausgangstakt auf 1 schaltet, Speicher muss natürlich adressiert sein, die Daten laufen hier rüber, hier über den RS-Speicher und liegen hier dran, an der dicken Sammelschiene C. Und wenn man dann den Akkumulator Eingangstakt 1 macht, kommen die Daten in den Akku. Das heißt also, die Architektur ist so aufgebaut, dass man mit dieser Konstellation Daten von jedem Register in jedes übertragen kann. Man kann dann zum Beispiel den Speicher hier zu dem Akku addieren und das Ergebnis wieder in den Akku schreiben. Also man kann die Daten hier jeweils fließen lassen, hier rüber und jedes Register wieder erreichen. Jetzt hatte ich schon von den Takten gesprochen. Diese PCA zum Beispiel oder OPE. Und die muss man natürlich erzeugen. Und das ist Aufgabe des Leitwerks, die Erzeugung. Und um jetzt, da sind nochmal so eine Nomenklatur aufgeschrieben. Diese Takte werden jetzt in einem Mikroprogramm erzeugt, was in der Hardware des Computer 74 realisiert ist. Es hört sich jetzt ganz kompliziert an, Mikroprogramm. Im Endeffekt ist es nichts weiter als ein voreinstellbarer Binärzähler. Der erledigt diese Aufgaben. Der Binärzähler kann von 0 bis 5 zählen und er kann jetzt zwischen den einzelnen Zählerständen springen. Das heißt, er muss jetzt nicht, wenn er jetzt hier zum Beispiel den MZ-Schritt 1 durchläuft, Mikrobohmzähler-Schritt 1, das muss man sich einfach als zeitlichen Ablauf vorstellen. Da sind bestimmte Takte drin, er läuft jetzt hier hin und jetzt muss er nicht MZ2 durchlaufen, sondern je nach dem Opcode kann er jetzt wieder rüberspringen und MZ4 durchlaufen. Das heißt also, die Ausführungszeit der einzelnen Befehle hängt natürlich davon ab, wie der Opcode aussieht. Ja, dazu könnten wir vielleicht mal ein Beispiel bringen, das ist hier unten auch aufgeführt, denn das ist ganz wichtig, dass man das begriffen hat, das ist eigentlich der zentrale Punkt der Architektur des Rechners. Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen symbolischen Befehl haben, lade eine Variable, mar in dem Falle, und die Variable steht auf Adresse 100 und der Inhalt ist 820 für den Befehl, dann wird zunächst mal in dem MZ1 wird der Befehl unter der Adresse 100 aus dem Speicher geholt und in den ins Operationsregister gestellt. Das heißt, das ist so ein Transferbefehl in dieser Architektur, die Sie vorhin gesehen haben. In dem Inhalt, jetzt muss die Variable, die wir angesprochen haben, die war, die muss adressiert werden. Dazu ist hier die Stelle 120. Die Stelle 120 wird dadurch adressiert, dass ich hier eine 20 drin habe. Die 20 wird zur Adresse dazu addiert. Da gibt 120 und an der Stelle steht die Variable 040, also hexadezimal 040, die ich dann wirklich laden will. Und die läuft dann, diese Errechnung der Adresse passiert hier, dann springt da hier rüber und führt hier das eigentliche, die eigentliche Verarbeitung aus, also den Speicherinhalt von 120 und 40 in den Akkumulator zu bringen. Und dann wird der Programmzähler um 1 erhöht und hier geht es wieder weiter, holt sich den nächsten Befehl. Bitte. Wie bitte?
Der Programmpointer wird über die ALU hochgezählt.
Ja, nee, der wird nicht über die ALU hochgezählt. Das ist ein Zähler, als Zähler dargestellt, sodass ich also da einen Takt spare. Da wird einfach ein Impuls auf den Zähler gegeben, sodass der um 1 erhöht wird. Nur bei Branchbefehlen, da läuft das über die ALU. Also wenn ich jetzt einen Branchbefehl habe, wird hier eine neue Adresse ausgerechnet. Und die Adresse, die wird dann über die ALU in den Programmzähler geschrieben.
Und die Zustandsübergänge, die lesen Sie dann aus dem Raum, dass der den richtigen Zustandsübergang macht, oder wie ist
das? Das sieht man jetzt in der nächsten Folie. Achso, die Zustandsübergänge zwischen MZ1 und MZ2 oder so.
Ja, zum Beispiel.
Ja, das ist durch den Zähler. Ich kann es Ihnen Das macht der Zähler. Hier kann man das noch etwas detaillierter sehen, dann auch als zeitliches Diagramm. Hier sind die einzelnen MZ-Schritte, Mikroprogrammzählerschritte. Also Ausgänge des Zählers sind das im Endeffekt. Und innerhalb dieser MZ-Schritte gibt es jetzt noch Takte, T1, T2, mit kleinen Takten, mit unteren Takten hier drin. Und jeweils an diesen Taktflanken, da passieren diese Übergänge, also PC ins RS und RS nach SH, passiert eben an dieser Taktflanke. So, das ist also zeitlich ganz genau aufgesplittet ist. Man sieht eben das Prinzip da drin, möglichst zeitlich definiert, das alles ablaufen zu lassen. Und das bringt eben auch den Vorteil, dass man beim Testen keinen Oszillographen braucht und keine Logikanalyse hat. Man braucht also nur einen 0-1-Indikator und man kann auf jeder dieser Flanken anhalten, den Rechner. Man kann nicht nur einen einzelnen Befehl ausführen, sondern man kann an jedem Mikrocode-Schritt anhalten, um sehen, was passiert. Sonst hätten wir das auch nicht geschafft, dass man das mit den Messmitteln immer zur Verfügung hat. So, als nächste Entwurfsaufgabe, das war jetzt der Entwurf eigentlich so der Grundlagen des Rechners. Wie läuft das denn überhaupt ab?
Bitte. Ich wollte noch schnell fragen, MZ0, da haben Sie einen Wartetakt eingeschaltet.
Ja.
Für Ausgabe oder?
Nee, wenn der Rechner nichts tut. Wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Stopp steht oder sowas, dann muss der Zähler läuft weiter. Ja. Und die Takte laufen in den Zähler rein, dann geht er immer MZ0, MZ0, MZ0. Wenn ich jetzt Start drücke, verlässt er den MZ0-Status und geht in MZ1 rein. Deswegen braucht man so eine Warteschleife. Da könnte man auch eine Leuchtdiode ranmachen, wo dann steht Wait oder. Und dieser Schritt, Schritt MZ5, da war ja auch noch was Besonderes. Ja, das war die Handeingrab. Das war die Handeingrab. Die Handeingabe brauche ich nachher auch noch, komme ich noch drauf. Weil der Rechner keinen EEPROM hat, braucht man eine Handeingabe, um zunächst mal so einen kleinen Bootstrap-Loader zu machen. Das ist die Befehlsliste. Ich hatte vorhin von der RISC-Architektur gesprochen. Ich habe gesagt, das ist also ein bisschen hochgegriffen. Es ist einfach nur, die Not hat das so diktiert und die Möglichkeiten, die diese einfache ALU 7481 hat. Die Möglichkeiten sind da drin. Es ist, sind also die Befehle, die wir jetzt hier sehen. Hier, wo überall der Operation, hier ist der, das ist der Operationscode, die erste Stelle, hexadezimal. Und dieses hier XX ist die Speicheradresse. Also diese Befehle, die hier stehen, die adressieren den Speicher. Das heißt, die brauchen einen Operanden, um den mit dem Akku zu verknüpfen. End heißt zum Beispiel, dass ich jetzt den Inhalt des Akkus ändere, indem ich eine End-Funktion ausführe mit der Adresse, mit der Speicherstelle, die hier adressiert wird. Auf die Adressierung kommen wir dann später noch. Und diese Befehle, die verändern nur den Akku selbst, greifen also nicht auf den Speicher zu. Shift-Operationen, Increment, Decrement, Komplement, sowas. Und dann gibt es hier noch IO-Befehle, die haben hier hinten auch ein X, aber das X ist keine Speicherstelle, sondern das ist die Adresse des externen Gerätes. Diese Befehle jeweils, die mit einem I erweitert worden sind, die unterscheiden sich nur dadurch, dass hier relativ adressiert wird und hier indirekt. Das erzähle ich Ihnen aber noch, wie das funktioniert. Aber im Endeffekt, die logische Funktion ist die gleiche. Ja, das ist gleich das Nächste. Das ist die Adressierung. Der Computer 74 kann zwei Adressierungsarten ausführen, eine relative Adressierung und eine indirekte Adressierung. Der Befehlsaufbau ist ganz einfach so, Bit 0 bis 2 hatten wir gesehen, also drei Stellen, drei Bits, den Operationscode und im Bit 3 steht dann der Adressierungsmodus. Wenn der relativ ist, dann steht im Bit 4 bis 11 die relative Adresse des Operanden. Hier ist mal so ein kleiner Ausschnitt eines Programms dargestellt. Nicht so besonders effektiv. Der soll einfach nur Folgendes machen. Der soll hier in diesem Bereich zwischen Anfang und Ende soll er ein bestimmtes Zeichen reinschreiben. Aber man kann daran auch ein bisschen sehen, wie dieser Computer 74 jetzt programmiert wird. Hier in der ersten Spalte ist nur fortlaufend die Nummer der Instruktion aufgeführt. Hier die Adresse. Hier der eigentliche Operationscode, der Maschinencode. Und hier der symbolische Code. Man muss sich diese erste Stelle wegdenken. Ich habe da einen kleinen Assembler geschrieben dafür, aber der ist natürlich auf der unter Linux entstanden, unter C, und da ist es viel einfacher, wenn man dann das mit vier Ziffern darstellt, habe ich nicht auf drei. Also die 0 hat keine Bedeutung. Für den Computer 74 eine 12-Bit-Maschine nur die 3 Stellen. So, jetzt kommen wir mal wieder auf die relative Adressierung zurück. Hier an der Stelle steht ein Storbefehl an die Stelle ADR. ADR ist hier. Ich muss also, wenn ich den Storbefehl habe, hinter das A, das ist der Op-Code für Store, hier die Adresse im Speicher reinschreiben. Da steht dann 0b drin. 0b wird addiert zur Stellung des Programmzählers in dem Fall, also zur 1. Das ist 0b plus 1 ist c. Unter c finden wir die Adresse, wo der Befehl zugreift. Das heißt, PC plus Adressteil ist die Operandenadresse. Das ist die relative Adressform. Das führt natürlich dazu, dass ich im Programm nur 127 Stellen und 128 Stellen entfernt von der Stelle, an der der Operand angesprochen wird, auch den Operanden erreichen kann. Ich kann immer nur nach vorne und nach hinten 128 und 127 Stellen ansprechen. Und wenn man jetzt aber den ganzen Speicherbereich, also 4K, ansprechen will, dann braucht man eine indirekte Adressierung. Und die funktioniert ähnlich. Das heißt, hier ist jetzt nicht Store-Adresse, sondern Store-Indirekt-Adresse. Und das ist so, dass eben dann der eigentliche Inhalt hier nicht hier steht, sondern hier steht die Adresse der Adresse. Das heißt, ich adressiere hier 09 plus 3 sind 10 wieder, aber hier holt er nicht den Inhalt dieser Speicherstelle raus, sondern er holt den Inhalt raus, auf den diese Speicherstelle zeigt. Das heißt, dass in dieser Stelle würde dann eben stehen, der Inhalt, der würde hierhin zeigen. Und mit dieser Methode kann man eben dieses Manko überbrücken, dass ich nur den Akku als Register habe, kein Indexregister. Im Endeffekt kann ich mir damit beliebig viele Indexregister schaffen. Ja, und man sieht auch eben so ein bisschen, wie die Programmierung erfolgt, wie den Computer 64.
Die Architektur ist ja wesentlich moderner als das meine Luftdruck.
Das weiß ich nicht.
Das war der höchste Vortrag, oder?
Da konnte ich leider nicht hören. Achso. Ja, also...
Eine Frage vielleicht, wie viele Bits sind jetzt für die Werkschweiz in dem Adik?
Hier? Hier sind dann wirklich 12 Bit gespeichert, sodass man also den vollen Speicher, den vollen Adressbereich adressieren kann. Ja, was erholt sich also, man sieht das hier vorne in dem ersten Befehl, erholt sich hier die Anfangsadresse, E plus 0 ist E, auf E steht die Anfangsadresse, das ist hier in der Nomenklatur, ich weiß nicht, wie weit Sie das Sender können, Stern plus 1, also das ist die Adresse dieser Stelle. Zuordnungszähler plus 1 ist die Adresse, dieser Stelle. Und damit fängt er ja an, stellt also zuerst auf dieser Adresse was drauf, dann erhöht er den Index um 1 und stellt dann auf dieser Adresse was drauf und prüft dann nachher ab, ist er am Ende angekommen. Ja, das ist so ein kleines Beispiel, um zu sehen, wie mühselig das ist, in der Sprache das zu schreiben. Aber es geht. So, dann will man natürlich nicht nur rechnen, man will auch irgendwas ausgeben. Und die Ausgabe läuft zu der Peripherie über zwei Datenkanäle, einem Eingabekanal, einem Ausgabekanal und einem Adresskanal. Und immer es wird grundsätzlich über den Eingabekanal ein Wort vom Eingabegerät gelesen und über den Ausgabekanal ein Wort, also 12 Bit, zum Ausgabegerät geschrieben. Zwischen dem Eingabegerät bzw. Ausgabegerät und der Zentraleinheit sitzt immer etwas, was Interface genannt wird. Das Interface dient dann dazu, die Charakteristika dieses Ein-Ausgabegerätes anzupassen an die CPU und an die Geschwindigkeit der CPU. Der Rechner 74 hat kein Interrupt-System. Das heißt also, die Ein-Ausgaben müssen immer über ein Handshake passieren. Und um dieses Handshake zu machen, gibt es in jedem Interface ein sogenanntes Flag, was vom Computer 74 abgefragt werden kann und was vom Interface gesetzt werden kann, zum Beispiel hier bei der Ausgabe. Wenn ich etwas ausgeben will, dann wird zunächst mal geguckt, ist das Ausgabegerät frei, das heißt also ist der Flag-Inhalt 0. Wenn der Flag-Inhalt 0 ist, dann gebe ich etwas aus. Das Interface setzt in dem Moment das Flag auf 1, das heißt der Computer detektiert auch, jetzt ist das Ausgabegerät dabei, etwas zu drucken oder irgendwas anzuzeigen und wartet so lange, bis das Flag wieder 0 ist, das heißt das Ausgabegerät auch fertig ist. Das passiert in so kleinen Warteschleifen, das ist natürlich keine so effektive Nutzung der Rechenzeit. Prinzipiell könnte man dazwischen auch was anderes machen und dann wieder abfragen, bist du fertig, aber naja, das ist dann schon nicht mehr so einfach. Also zum Beispiel, wenn man ein Programm zur Ausgabe hat, ist das eigentlich ganz einfach, man lädt sich das Zeichen in den Akku, damit steht es an allen Ausgabegeräten an, über die Leitung, 12-Bit-Leitung. Dann gibt man die Geräteadresse aus und damit wird der Inhalt, der hier im Akku steht, in den Puffer des Interfaces übernommen und das Flag gesetzt. Dann kommt eine kleine Warteschleife, in der man jetzt wartet, ist das Flag wieder 0, dann hat das Ausgabegerät gearbeitet, das Zeichen ausgegeben. Und ich kann wieder hier hochspringen und das nächste Zeichen warten. Das ist vielleicht noch, das hatte ich vorhin vielleicht nicht so deutlich gesagt, das sind eben Skip-Befehle. Der Computer 74 hat keine Befehle keine Branch-Befehle, die irgendwie, Branch on low oder Branch on negative oder sowas, sondern das sind Skip-Befehle. Also er überspringt den einen Befehl, je nachdem, wie der Akku-Inhalt ist. Eingabe ist natürlich entsprechend. Da brauche ich vielleicht nicht so genau darauf einzugehen. Da wartet der Computer 74 auf ein bestimmtes Interface, guckt immer, hast du was zu schicken, wenn das Programm so weit ist, dass es sagt, ich will von dem Gerät was lesen. Und wenn da was da ist, dann liest es das Zeichen rein und gibt dem Interface jetzt wieder bekannt, ich habe das Zeichen gekriegt, du kannst mir das nächste geben. Ja, wenn man jetzt das so einen Computer bauen will, dann muss man auch zunächst mal sich überlegen, welche logischen Funktionen braucht man. Und das wird eben für jeden Maschinenbefehl, den ich vorher hatte, wird ermittelt, welche Ein-Ausgangstakte man haben muss. Um diesen Maschinenbefehl zu realisieren, wird der Architektur über die ALU, die Datentransferen über die ALU und über die zwischen den einzelnen Registern. Und das mündet dann schließlich in logischen Funktionen für die verschiedenen Ausgangstakte der Register. Zum Beispiel ist das hier der Ausgangstakt für den Akkumulator, ACA, und da sind die verschiedenen Signale, die alle benannt sind. Zum Beispiel dann der Ausgangstakt wird dann erzeugt, wenn der NZ4 durchlaufen wird, wenn der Operationscode STOR ist und der T1-Takt da ist. Und so weiter. Das sind hier alles Oder-Verknüpfungen zwischen den einzelnen Zeilen. Und so wird für jeden Ausgangstakt der Register eine Funktion erstellt. Wenn man das hat, dann ist eigentlich die Seite der Architektur abgehandelt. Man hat dann den Rechner eigentlich genau beschrieben. Man hat diese Ausgangstakte, man weiß, wie die Register strukturiert werden müssen, wie die verbunden werden müssen. Und dann geht es eben daran, das in Hardware abzubilden. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über die Hardware, über die Baugruppen, Vertragungsplan und Test. Das haben Sie vielleicht schon gesehen. Sehen Sie hier die Realität. Brauche ich Ihnen nicht viel dazu zu sagen, das ist ein Blick von oben in den Rechner hinein. Man sieht auf der linken Seite hier das Netzgerät, in der Mitte von oben auf die Registerplatine gesehen, da der Rechner mit Standard-TTL-ICs aufgebaut ist, also nicht Low-Power Schottky oder sowas ähnliches, das gab es damals nicht für erschwingliche Preise, zieht er ziemlich viel Strom. Und deswegen ist das Netzgerät auch so ausgelegt, dass er so 10 Ampere 5 Volt ab kann, obwohl der Inhalt des Rechners nicht als groß ist. Aber das schafft er und es ist ein serielles Seriennetzgerät, kein gedachtetes Netzgerät, das ist mir unheimlich gewesen. Habe ich lieber so gebaut, obwohl der Wirkungsgrad natürlich kleiner ist. Das ist ein Blick auf die Registerplatine der Zentraleinheit. Da sieht man auch sehr schön auf der Oberseite die Stromversorgung. Also die Platinen sind Lochrasterplatinen. Auf der Oberseite läuft die Stromversorgung, auf der Unterseite die Signale. Die ist gefädelt, also sowas ähnliches wie gefädelt. Es ist eine Art Wire-Verdrahtung gemacht worden, aber ohne Wire-Stifte. Man kann hier sehen die Stromschienen für die 5 Volt und 0 Volt und die Stichleitungen von hier nach hier, von hier nach hier und dann die Stichleitungen zu den ICs. Ich hatte also sehr großen Respekt vor irgendwelchen Spikes oder Übersprechen zwischen den einzelnen, zwischen den einzelnen Takten. Deswegen ist die Stromversorgung so gut, wie es ging, sternförmig angelegt. Dass also Ströme, starke Ströme, die von diesem IC hier gezogen werden, zu einem Zeitpunkt möglichst wenig Rückwirkungen haben auf die anderen ICs. Das hat sich also auch ganz gut bewährt. So was haben wir nie gemessen, aber das war immer stabil. Die Verdrahtung der Logikbausteine untereinander. Das kann man hier ein bisschen sehen. Ja. Die ist nach so einem Art Wire-Wrap-Verfahren gemacht. Wenn man die ICs durchsteckt, die sind nicht gesockelt, nur die Speicher-ICs sind unten gesockelt. Durchsteckt, dann gucken die Beinchen so 2 mm unten raus, 2 bis 3 mm. Und um diese 2 mm ist 0,25er versilberter Kupferdraht gewickelt. Mit einer Pinzette, so eine Umdrehung vielleicht, und verlötet. Und dann ein I-Schlauch aufgeschoben und auf der anderen Seite auch eine Umdrehung rum und verlötet. Das geht relativ schnell und es ist also kreuz und quer gelegt, damit kein Übersprechen zwischen Leitungen da ist. Und das sieht natürlich dann nachher wie ein wildes Verhau aus, aber elektrisch gesehen ist das optimal. Da sieht man das deutlicher. Ja. Das ist die Leitwandsplatine von unten. Und man sieht eben auch, wie das gemacht ist. Man kann also diesen Einschub nach vorne rausziehen. Man kann diesen Schwenkrahmen, die obere nach 90 Grad nach oben, die untere 90 Grad nach unten kippen. Kommt also auch im Service-Teil an alles dran. Und auch zum Wiedersuchen alles dran. Um jetzt einen Vertragungsplan zu machen, sind die einzelnen Platinen in so eine Y-Raster aufgeteilt. Das heißt also, jedes IC ist über einen Buchstaben und eine Zahl identifizierbar. Zum Beispiel 10B ist dieses IC. Und der Anschluss 3, das ist nach dem Datenblatt, ein Pin da drauf. Das heißt also, ich kann, wenn ich sage 10B3, ist das genau ein definierter Pin auf dieser Rasterplatine. Und der Vertragungsplan ist nun, dass wir diese logischen Funktionen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wie die einzelnen Ein- und Ausgangstakte sowas beschreiben, in Hardware umsetzt und dann einen Vertragungsplan schreibt, der sagt, den Ausgang 10B3 musst du mit diesen Eingängen verbinden. Und damit habe ich einen Vertragungsplan und kann dann anfangen, die Drähte zu ziehen. Das ist dann natürlich ein bisschen Arbeit. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Vorgänge alle statisch ablaufen. Und das hat natürlich den Riesenvorteil, dass ich alles, was ich zum Test brauche, hier auf diesem Bild sehe. Mehr braucht man zum Test des Rechners nicht. Mehr habe ich auch nicht benutzt. Also nur das Vielfachinstrument, dann, bevor ich einen Speicher hatte, weil das ziemlich teuer war. Ich habe mir das ein bisschen überlegt, ob ich den auch kaufe. Das hätte ich erst dann gemacht, wenn es auch funktioniert. So einen kleinen Simulator, wo ich 12-Bit einspeisen kann. Und dann das zentrale Instrument, dieser fantastische Logiktester, kleiner Kugelschreiber oben mit einer Leuchtdiode. Und die Spitze setze ich halt auf. Schließe das an plus und minus 5 Volt an. Und dann kann ich sehen, ob das logisch 0 oder logisch 1. Das reicht vollständig aus, weil ich an jedem Zustand einhalten kann und den Zustand des Rechners feststellen.
Frage.
Bitte.
Den Logiktest haben Sie denn selber gebaut?
Ja.
Wie haben Sie denn das IC da reingekriegt?
Da ist kein IC drin. Das sind nur Transistoren.
Ach so.
Ja. Transistoren-Widerstand oder sowas. Wir brauchen da ja nicht.
Kein
Speicher, ganz kleinen Transistor und den so hintereinander und dann auch eingeschoben. Ja.
Ich hätte auch eine Frage, wenn der 0 anliegt, sind zwei LED oder ist
nur eine LED. Gut, wenn der 0 anliegt, muss man davon ausgehen, dass der Tester in Ordnung ist. Aber, ja. Naja, so könnte man durch Negation sicher
auch. Könnte ja irgendwas offen sein oder so.
Könnte sein, ja. Ja, dass wenn es was offen ist, das sieht man. Dann leuchtet die LED nicht so ganz so hell. Das erkennt man dann schon mit ein bisschen Übung. Ansonsten würde man ein bisschen dickere Kugelschreiber nehmen, kriegt man noch zwei Leuchtdioden rein. Habe ich aber nicht gemacht. Ja, jetzt haben wir die Hardware eigentlich soweit abgearbeitet. Das heißt, wir haben die Architektur insgesamt uns ausgedacht. Wir haben den zeitigen Ablauf der einzelnen Takte uns ausgedacht, haben daraus dann die logischen Funktionen aufgeschrieben und die logischen Funktionen in Hardware abgebildet. Und schließlich das betrifft ja das Leitwerk eigentlich, das Leitwerk aufgebaut, die Register und die entsprechenden Takte aus dem Leitwerk und das Register gewählt.
Entschuldigung, Sie, eine kurze Frage. Der Speichersimulator, das sind nur Schalter.
Nur Schalter.
Das sind keine Flip-Flops.
Nee, keine Flip-Flops, das ist nur ein Schalter. Nur, dass dort eben eine definierte 0-1-Folge rauskommt. Ja. Zum Beispiel, dass ich dann sehen kann, wenn ich da einen Befehl, kann ich einen ganzen Befehl eingeben, mit einem bestimmten Opcode, mit einer bestimmten Adresse, ob das so arbeitet, wie ich mir das vorstelle. Und ich muss also sagen, es waren eigentlich vom Design her gar keine Fehler drin, von der Verdrahtung her natürlich mal ab und zu ein falscher Draht, aber das hat man damit sehr schnell gefunden. Das war kein großes Problem. So, wenn die Hardware steht, dann gibt es natürlich das Problem, was macht man noch mit dem Rechner? Und dann kommt das in der Software. Und da stellt sich zunächst mal die Frage, wie boote ich den? Was brauche ich dann für Standardfunktionen, so eine Art Betriebssystem und vielleicht noch eine Host-Unterstützung? Wenn man den Rechner einschaltet, ist er zunächst mal total dumm. Das heißt, der hat kein EEPROM. Die Inhalte der Register und die Inhalte das heißt des Registers und der Inhalt des Speichers ist undefiniert. Und da hilft das Einzige, was da drin ist, ist halt das Mikroprogramm. Und das benutzt man dazu mit der Handeingabe über die Schalter vorne, um einen kleinen Mini-Modder einzustellen und in den Speicher einzugeben. Dazu gibt es dann halt diese Tasten laden und Programmzähleradresse setzen und sowas. Und ich lade jetzt zunächst mal mit über die Speicher das Programm, was es ermöglicht, über den Lochkartenleser eine Lochkarte zu lesen. Das ist das einfachste Programm, was es gibt. Ich könnte natürlich auch hier gleich ein Programm eingeben, was von einer Kassette liest, aber das wäre wesentlich länger. Die Lochkarte hat den Vorteil, die hat 12 Löcher maximal übereinander, passt also zu den 12 Bit des Rechners optimal. Das heißt, ich kann in jeder Spalte der Lochkarte einen Befehl abbilden. Und um die Lochkarte zu lesen, reicht dieses Programm vollständig aus. Es ist so, wie wir das auch schon teilweise gesehen haben in den Beispielen. Er holt sich hier die Einfachsadresse, die sagt, ich will jetzt den nächsten Befehl auf 0D speichern, das ist also die Stelle dahinter. Speichert diese Stelle ab, guckt zu, kommt von der Lochkarte jetzt eine Spalte an. Wenn das der Fall ist, liest er die ein, setzt dieses Fleck zurück, ich habe diese Spalte gelesen. Er muss dann konvertieren, weil es eben von der Lochung so war, dass es konvertiert werden muss, 0 in 1 abgebildet werden muss. Und dann der entscheidende Befehl hier, Store indirekt, auf die Stelle auf die andere zeigt. Also er speichert zunächst mal dann auf die erste Stelle auf 00D und dann erhöht er die Adresse, das heißt diese Indizierung, der Index läuft dann hier immer weiter im Speicher nach unten und die folgenden Lochkartenspalten werden dann da abgelegt. Das heißt, mit diesem ganz einfachen Programm kann ich dann den Inhalt der Lochkarte in den Speicher übertragen. Und damit habe ich das Programm geladen, was von der Kassette lesen kann. Das sind 122 Worte, die dann zusätzlich drin sind und dann starte ich den Loader, das heißt, das Betriebssystem wird von der Kassette gelesen und dann ist er ein bisschen schlauer. Dieses Betriebssystem sozusagen ist natürlich auch genau wie RISC-Maschine etwas optimistisch. Es hat also bestimmte Funktionen, aber wie jedes Betriebssystem auch, es macht dann nichts prinzipiell anderes. Es hat Standard-IO-Routinen, also liest von der Tastatur, es gibt Zeichen auf dem Bildschirm aus und es hat einen Command-Prozessor, der jetzt Kommandos über den Bildschirm oder Tastatur annimmt, Kassette lesen, Programm starten und sowas. Und ein bisschen die Debuggen. Ja, dann habe ich jetzt noch in den letzten Monaten so eine kleine Host-Unterstützung geschrieben unter Linux, die jetzt dann uns diese Assemblierung ein bisschen vereinfacht. Denn man muss eben wissen, dass wir die Programme bis dahin alle per Hand assembliert haben. Also die haben wir symbolisch aufgeschrieben und dann per Hand assembliert. Also die Opcodes rausgesucht für jeden Befehl und die relative Adresse errechnet und sowas. Und das ist natürlich auf die Dauer etwas ermüdend, weil besonders wenn man sich vertan hat, was bei der Programmierung ja doch dann ab und zu mal vorkommt, dann schiebt man vielleicht das ganze Programm. Und das führt bei dieser relativen Adressierung dazu, dass man alles nochmal kompilieren muss, also nochmal per Hand kompilieren muss. Und irgendwann ist dann gut. Dann, klar, ja, dann kann man Rucksäcke reinmachen, aber dann irgendwann müssen die Rucksäcke nochmal wieder raus. Naja, aber das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Ich habe also einen kleinen Assembler geschrieben, und der dann den Object Code auf dem Programm, dem Programm gibt, was auf die Kassette schreibt. Die Kassette kann ich einlesen. Und dann hat er noch die Möglichkeit, auch als Emulator zu betreiben, sodass ich, das ist der dann Assembler-Ausgang, und dann ist der Emulator, kann ich das Programm auch testen am PC, bevor ich es dem Computer 74 übergebe. Denn bei dem kann man dann eben nur testen, indem man im Einzelschritt immer weiter drückt, guckt, ob er das Richtige macht. Das haben wir natürlich zuerst gemacht. Ja, und jetzt gibt es noch das Kassettenformat, und dann komme ich auch so ein bisschen Kritik an zu Sachen, die man im Nachhinein vielleicht hätte anders gemacht. Also das Kassettenformat ist so, dass immer zwei verschiedene Töne auf die Kassette geschrieben werden, für 0 und für 1. Und zwar habe ich das so gemacht, dass es ein Start-Stopp-Signal ist, für jedes Wort eine Start-Stopp-Folge mit einem Startbit. Mit einem Startbit, dann kommen die Datenbits, 12 Stück. Parity-Bit, Stop-Bit. hier beim Startbit wird ein Zähler gestartet und der tastet dann jeweils zu diesen Zeitpunkten das Signal ab und geht das Ergebnis dann parallel ab. So, jetzt ist es so, dass natürlich auch hier hinten noch diese Synchronisation stimmen muss. Ne? Dazwischen ist keine Synchronisation, nur durch den Startbit. Und dafür sind diese 12 Bits und den alten Kassettenrekorder etwas viel. Das heißt, da gibt es zwischendurch eben Gleichlaufschwankungen und der gibt dann hinten, kommt dann hinten vielleicht nicht an diese Stelle, sondern an diese und dann ist der Fehler da. Das heißt, dann gibt es einen Parity-Fehler. Deshalb ist es ein bisschen schwierig oder nicht ganz so sicher von einer Kassette zu machen.
Haben Sie den Dezember im Auto oder in Software
gemacht? In der Hardware.
Der ist ja, in Software ist schwierig.
Ja, das ist schwierig. Ja, ja. Nee, das ist schon in der Hardware drin. Aber trotzdem. Achso, den Zähler jetzt, den Abtastzeitpunkt. Nee, der ist in der Software drin. Ja, ja. Das Interface für den Kassettenrekord, das macht eigentlich nur diese Umwandlung dieser Frequenzen, dieser zwei verschiedenen Frequenzen in 0 und 1, also eine Art Diskriminator. Und gibt dann die 0 oder 1 an den Rechner ab. Diese Zeit, diese 1,6 Millisekunden, das ist über Software gemacht. Und da komme ich dann gleich zum nächsten Kritikpunkt, weil der Rechner arbeitet ja mit so 350, 45 Kilohertz und da habe ich keinen Quarz genommen. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber damals habe ich das nicht gemacht. Und deswegen schlittert der wahrscheinlich auch selbst noch erheblich. Das ist einfach eine RC-Oszillator. Nur man muss es einfach so sehen, als ich den Rechner angefangen habe, mein Bruder und ich den Rechner angefangen haben zu bauen, da haben wir nicht gedacht, dass man da mit einem Kassettenrekorder dran geht oder was. Wir wollten erstmal nur die CPU haben und dass die arbeitet. Und da hat der RC-Generator alle mal funktioniert. Heute würde man das nie mehr machen, da müsste Quarz rein und dass das konstant ist. Und das ist natürlich auch so, dass der temperaturabhängig ist, dieser RC-Generator, und das ist nicht gut. Aber man muss dabei bedenken eben, wir haben das Ding gebaut vor 35 Jahren, wir haben ganz einfach da angefangen und dann so langsam sukzessive die Peripherie dazu gebastelt. So dass wir dann also vielleicht nach so drei Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, stand es so, wie es jetzt ist. Dann haben wir gedacht, jetzt machen wir mal da auch eine mathematische Funktion mit, damit wir da was mal rechnen können. Also da muss man ja ordentlich mit rechnen können, brauchen wir eine Gleitkommarechnung. Dann haben wir eine Gleitkommarechnung geschrieben, das war schon mal gar nicht so ganz einfach, sondern mit den Testmöglichkeiten, die man da hat, und diesem Anlass. Aber das ging, also die hat richtig gearbeitet, diese Gleitkommarechnung, die war viel zu langsam. Damit konnte man keinen Gaussian Algorithmus für ein Gleichungssystem mit 100 Unbekannten, das geht nicht. Das konnte man sich schon nicht
ausrechnen. Aber das sagt ja auch ganz
einfach. Ja, gut. Aber wir wollten ja etwas schneller sein. Und dann, das kam einfach deswegen, weil wir bestimmte Befehle vergessen hatten oder unterdrückt hatten. Zum Beispiel ein Rechtsschiff-Befehl. Wir haben keinen Rechtsschiff-Befehl, nur einen Linksschiff-Befehl. Und das braucht man bei der Gleitkommarechnung. Da braucht man einen Rechtsschiff-Befehl. Und deswegen mussten wir dann, um rechts zu shiften, mussten wir das Ganze einmal rotieren. Das dauert alles. Und deswegen...
Das war ja die Standardmethode, dass man nur in eine Richtung
schiebt. Klar, und dann geht es wieder rum. Natürlich, ja, aber das dauert. Ne? Das ist klar, das ist einfach eine zeitliche Frage. Und und dann haben wir so nach diesen 3 Jahren aber dann so gesagt, jetzt ist eigentlich das Ziel dieses ganzen Computer 74 ist eigentlich erreicht. Also das Ziel war ja jetzt nicht so sehr, irgendeinen Rechner zu haben, der nun die Welt aus dem Angeln geht, sondern wir wollten nur mal wissen, wie geht das ganz genau, bei jedem einzelnen Takt, wir müssen das System mal kennen, wir haben beide in der Softwareindustrie gearbeitet, wo man, also das war ja damals Closed Shop, Maschinensaal durfte man nicht betreten, konnte man seine Lochkarten abgeben, hat also eine Liste wieder bekommen und da wollten wir ein bisschen tiefer gucken. Und das haben wir damit gemacht und da war es auch erreicht. Und dann stand das Gerät dann auf dem Dachboden und das haben wir jetzt wieder aktiviert. Aber es geht. Ja, ein interessantes Bild vielleicht noch zum Abschluss. Wie jedes gute Projekt gibt es auch einen Vorgang. Den muss ich Ihnen noch zeigen, dann sind Sie erlöst. Das ist der. Hier vorhin fiel schon der Name Zuse. Das ist sowas auf der Ebene. Den haben wir 1965 gemacht. Und der geht auch noch. Das ist also ein ganz tolles Unikum. Die Zentraleinheit ist mit alten Postgeräten aufgebaut, die wir auf dem Schrottplatz geholt haben. Der Taktgenerator, das ist also alles da, auch von der Architektur. Der Taktgenerator ist das hier, das ist ein Scheibenwischermotor aus dem alten Loft. Hier ist eine Scheibe drauf, die wird hier mit dem Kontakt abgefüllt und ergibt die Impulse für das Rechenwerk, also die Register kann man da nicht sagen, aber jedenfalls Impulse für das Rechenwerk. Dieser Schieber, das ist das Dolze, der schiebt selbstgemachte Lochkarten hier unter einer Abfüllstation. Auf den Lochkarten ist, sind Zahlen binär kodiert von 0 bis 15 und ein Plus- und Minuszeichen davor. Und der Rechner summiert jetzt das, was in den Lochkarten steht und gibt nachher das Ergebnis digital, wohlgemerkt, also richtig als Zahl, hier auf dem Box. Ja. Vielleicht nächstes Jahr mal.
Wie viele Bit hatten Sie dort?
Ein Bit seriell.
Ja.
Ja. Na gut. So, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind.
Was hat der Vorbild da vorne gemacht?
Der hat die Impulse für dieses Zählwerk erzeugt. Ja, der ist aber so genau, kenne ich es auch nicht mehr. Es ist jetzt schon 40 Jahre her und das weiß ich nicht mehr so genau. Aber es sind alle Unterlagen noch da, also ist, jede einzelne Leitung ist dokumentiert.
Und ja, so Relais und Relais kriegt man nicht
mehr. Die Relais kriegt man nicht mehr?
Ja, man findet sie irgendwo schon.
Man findet sie noch, ja. Aber die halten ja auch ewig, also da geht nichts kaputt, da kann man die Kontakte mal putzen oder so.
Bei Feuchtigkeit,
da korrodieren die mal ein bisschen auch. Nein,
die Spulen korrodieren.
Die Spulen auch?
Ja.
Achso,
den habe ich noch nicht gehabt. Und das Material einfach.
Wir haben den sehr gut gemacht, das ist ganz trocken und so.
Wenn man es falsch macht.
Ja, wenn man es falsch macht, ja.
Bitte. Bei dem Nachfolgemodell, wie viele Momente der Verzweiflung gab, wenn man sagt, erstmal, ich komme hier nicht weiter?
Bei den Rechnern?
Ja.
Gar keins. Also das ging also ohne eigentlich wirklich, ohne größere Probleme. Das einzige Problem war nachher eben, wie gesagt, die Sache mit dem Kassettenrekorder. Die lief nicht so sicher, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt sind wir da, bin ich da dran, in den letzten 14 Tagen, weil das mit dem Kassettenrekorder nicht so gut lief, habe ich dann den Supervisor, den ich sonst von der Kassette lese, auch noch in den Lochkarten abgemacht. Es war also eine Sache, eine Arbeit für eine Vater- und Mutter dort geschlagen. Furchtbar. Aber ich habe es gemacht und es geht sicherer her. Nicht, auch nicht hundertprozentig, aber es geht sicherer her. Weil der Lochkartenleser eben auch, der hat ja mechanische Abfüllbürsten, die fallen in diese Löcher rein. Ich habe aber als Lochgerät nur so einen ganz einfachen, eine IBM 011, das hat sich ja noch nie jemand gesehen. Da kann man einzelne Löcher in die Lochkarte schießen. Also nicht ein A drücken und dann kommt 12er Loch und 1er Loch, sowas und so muss. Gerade festhalten, wir müssen 12 und 1 drücken.
Der normale Handlocher.
Handlocher, ja. Ja, genau, so 0,11. Ja. Und damit habe ich die Lochkarte erstellt, geht sicher da. Das waren so also diese Unsicherheiten. Da, man weiß natürlich, wie man es besser machen müsste. Also man müsste jetzt in jede Lochkarte eine Prüfsumme hinten reinschreiben. Und das führt natürlich wieder dazu, dass das Programm, was man am Anfang über die Schalter eingibt, dann natürlich einiges komplizierter wird. Muss man 100 Bytes eingeben oder sowas. Das ist auch nicht. Das heißt also, dann kommt man eben dahin, dass man sagt, man muss eigentlich diesen Eingabevorgang mit dem Miniloader, den müsste man anders gestalten. Teil des Speichers vorneweg oder wie?
Einspruch, die ja. Industrie hat das selbstverständlich immer mit Prüfsummen gemacht.
Ja.
Aber den Bootstrap, den haben sie immer ohne gemacht.
Den Bootstrap?
Oder eventuell auch ja. Mit, aber da kam es nicht drauf an, entweder ging ja oder nicht.
Ja, gut, wenn man dreimal probiert, ist man natürlich sauer. Das wenn man dreimal probieren muss, es geht nicht.
Dann. Ja, wenn man sich bei 13 Befehlen vertut, dann wird man eigentlich nicht an den
Kassen haben. Nein, das meinte ich, den meinte ich jetzt nicht. Den Miniloader, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt auch nicht von der wenn ich jetzt die Karte sehe. Müsste man sein.
Der Softwareaufwand ist minimal dafür.
Naja. Klar. Doch, aber ich, ja, das kann sein, ja. Kann sein, sicherlich. Also das habe ich jetzt da nicht drin. Wie gesagt, das ist so eine Art Kritik, die man nachher eben hat und wo einem was Besseres einfällt. Aber wie gesagt, wir sind dann dazu gekommen, dass es eh nicht so verwendbar ist für irgendwie eine praktische Anwendung. Man könnte dann eine Modelleisenbahn damit steuern, das könnte man sicherlich machen. Aber ja, ja. Die 4K 12-Bit, das würde nie reichen, um jetzt zum Beispiel da vernünftig einen Assembler drin laufen zu lassen. Also mit Source Code editieren und so weiter, also nur in Steps, wieder in mindestens drei oder vier Steps.
Ist vielleicht sogar reinzukriegen.
Ah ja, klar. Ist denkbar. Ja, sicher. Also jetzt, wenn ich den Groß-Assembler da habe, dann würde ich das auch schon machen können. Aber vorher, wenn man das mit Hand assembliert und einzelschrittmäßig durchtesten soll.
Das verstehe ich nicht ganz. Sie hätten doch auch durchlaufen lassen können bis zum Breakpoint.
Wenn da ein Fehler da ist in dem Programm, das Programm hat keinerlei, oder der Speicher hat keinerlei Speicherschutz. Also wenn man jetzt das Programm, fehlerhafte Programm startet und es läuft los, dann ist nachher der Speicherinhalt total verwüstet.
Wenn es abgestürzt ist, ist es vorbei.
Sicher.
Aber man kann natürlich Breakpoints.
Das kann man natürlich machen, das haben wir auch gemacht.
Laufen lassen, haben wir auch gemacht. Stimmt's noch.
Klar. Also ich konnte hier zwar nicht so, dass man was unter Breakpoint versteht, setzen, sondern einfach da einen Stoppbefehl reinmachen. Ja. Und hält er da an. Das haben wir natürlich auch gemacht.
Wenn er da vorbei ist auch.
Wenn er da vorbeikommt. Ja. Das sind dann so die Softwareprobleme. Und das war eigentlich mehr, das waren mehr Probleme als bei der Hardware. Bei der Hardware war es eine Fleißaufgabe. Nachdem die Architektur stand, war es eine Fleißaufgabe. Und das hat natürlich Spaß gemacht, das so zu designen. Wie macht man sowas? Damit die Hardware aufzubauen.
Also Sie haben den Entwurf sehr, sehr systematisch gemacht, sehr toll.
Ja, und der Rechner ist total dokumentiert. Also wirklich, ich glaube nicht, dass man das besser machen kann. Es ist, auch der Quadratungsplan ist hundertprozentig da. Man kann ihn so bauen nach dem DIN A4-Ordner, wie er da ist. Er wird gehen. Aber ich habe ganz grundsätzlich nicht irgendwie mit einer gedruckten Schaltung angefangen, weil ich erstmal die Möglichkeiten nicht habe, diese großen Platinen zu ätzen, dann bin ich nicht sicher, dass man überhaupt auf mit zwei Layern ausgekommen wäre. Ich bin nicht sicher, weiß nicht.
Und dann fängt ihr in der Reihe und
die fängt dann
in dieser Weise, dass es bei einem vorhersehbar, dass es passt.
Und ich habe auch kein Designprogramm gehabt, kein CAD-Programm und kein Java-Programm. Das ging nicht. Es war einfach so, dass es so am Küchentisch entstanden, am Stubentisch. Mehr braucht man da nicht. Die handwerkliche Ausführung, gut, das macht mir auch Spaß, dass es sauber ist. Aber mehr als eine Eisensäge und eine Laubsäge, Schraubstoff braucht man nicht. Naja, 95 Jahre, das ist okay.
Naja, die Fehltechnik ist an sich ja sehr zuverlässig.
Das ist sehr zuverlässig, ja. Und da habe ich auch nie ein Problem gehabt. Also ich
habe mal direkt an den Pins der ICs gearbeitet.
Direkt an den Pins des ICs. Nein, keine Fassung. Die Fassung war zu teuer. Wenn ich damals Fassungen gekauft hätte mit Bayer-Rep-Stiften, die waren irre teurer als die ECs, die waren teurer als die ECs mit Bayer-Rep-Stiften.
Die sind immer noch teuer.
Und immer noch teurer.
Die dicken Leute auf Lage
haben. Ja, ist
ja. Und dann halt mit dann noch.
Und wenn man jetzt Sockel macht, Sockel, meint jetzt die ECs Sockel, da gucken ja die Sockelstifte auch unten raus, hätte man die auch benutzen können. Aber die Sockel hätten was gekostet und es wäre eine zusätzliche Unsicherheit gewesen. Also ich hasse jeden Kontakt im PC. Alle Kontakte sind kritisch. Und das sind ja an jedem PC-Beinchen wieder ein Kontakt. Die korrodieren mit der Zeit. Und nachdem ja, gut die Fassung
ist. Die Philosophie kann auch genau umgekehrt sein. Bloß nichts festlöten, es muss steckbar sein, muss wechselbar sein.
Ja, wenn was kaputt geht. Aber es geht nichts kaputt. Das Einzige, was bisher mal defekt war, war eine von den 7481. Die war defekt. Na gut, die wird ziemlich heiß und durch andauerndes Ein- und Ausschalten gehen diese ICs dann auch immer kaputt.
Ja gut, das heißt, bei dem Design, das Sie vorher gemacht haben, also mit vollkommen logischen, durchgedachten Einzelschritten,
ja,
in den Phasen des Projekts, ist natürlich im Prinzip alles klar. Aber wenn man irgendwas aufbaut und dann feststellt, zum Beispiel Taktung ist ja immer ein Problem bei den wenn man feststellt, irgendwo kriegt man da einen Hitch oder sowas, dann muss man jetzt ändern. Jetzt habe ich alles gelötet.
Ja, habe ich alles gelötet, ob wenn man dann das wirklich findet. Wenn wir sowas gehabt hätten, die Taktüberschreitung, dann wäre das Projekt in den Müll gerannt. Das hätten wir nie gefunden.
Ich rede von späteren
Ja, ich habe da auch so digital Anzeige, wo man 8 Kanäle anzeigen kann, da kann man das finden.
Also ich denke zum Beispiel an die Kuschel-CPU, wo die Takterzeugung offensichtlich Probleme hat.
Ja.
Da müsste geändert werden,
so ist es. Ja, aber wo liegt das jetzt? Liegen nur zwei Leitungen, vielleicht ein 10 mm zu dicht zusammen?
Reifenmäßig ist die Fehlertechnik an sich ja sehr gut.
Ja, und das finde ich auch, also das hat sich bewährt.
Das größte Problem ist der Kassettenrekorder.
Das stimmt auch. Das ist also die größte Schwachstelle dabei, diese Eingabe. Und wenn man den Rechner jetzt, ich habe ihn ja das erste Mal hier überhaupt so an mehreren Leuten gezeigt, sonst hat man den nur zu Hause, mein Bruder und ich, dann hat er uns nicht gezeigt. dann würde man doch vielleicht mal ein EEPROM, dass man es von einem EEPROM routen kann, den Rechner von einem EEPROM routen kann.
Aber nur zum
Zeigen, dann tut man es wieder weg.
Ja, ja, sonst also, ist original,
ja. Ja, eben, klar.
Nee, zum Kassettenrekorder nochmal. Ja. Es gibt ja zwei Probleme. Einmal die Zuverlässigkeit des Rekorders bzw. des Bands
ja.
selbst.
Ja.
Und dann die Zeitprobleme im Programm und das auch der, dass das dann passt. Beim KIM habe ich mir das mal angeguckt,
ja.
was die damals gemacht haben, KIM
ja.
1, die Software. Das haut nicht richtig hin vom Fernschreiber. Was haben die 8-Bit plus die Start- und Stopp-Bits,
ja.
Zwei wohl hinten. Das lässt sich wunderbar machen mit den 110-Bot mit doppelt und dreifach so hoch, also 300 geht wohl vielleicht noch
ja.
in beiden
ja.
Richtungen,
ja.
aber bei 600
das geht es dann nicht mehr. Ja, ja, eben, genau, Schnitter sind das Problem, das geht nicht gut. Also man müsste eine ganz andere Art der Codierung auf dem Band haben. Also, dass man den Takt aus den Daten wieder zurück erzeugt. Sowas wird ja normalerweise gemacht.
Wird gemacht.
Dass man da mit NRZ-Codes arbeitet, den Takt aus den Daten zurückgewinnt.
Ja, nee, da müssen Sie weitermachen mit so und so viel Bits.
Ich weiß, ja, ja, dann so weiter, wenn viele Nullen kommen und sowas, dann geht das wieder nicht mehr.
Sie müssen da auch wieder herstellen können, wenn ein Bit weg ist, aber die, genau. die Fehler, die sind dann nicht so kurz, sondern auf dem Band vergrößert so lang und so weiter. Wie viel ist dann kaputt?
Aber wir hatten eben nur die Zeit zwischen unseren normalen Arbeitszeiten.
So was ja, so also Kassettenrekorder.
Ist eine kritische Sache, ja, weil das einfach das Gerät ist dafür nicht gedacht, als Bandmaschine. Das ist nicht so.
Bitte. Der Kassettenrekorder, Sie haben da diesen Assembly geschrieben auf dem Linux-System?
Ja, richtig.
Da war auch dieses so ein Interface, das dann aus irgendeinem Object-File Kassetten.
Sicher, so ist es.
Schreiben Sie da extra erstmal eine Wave-Datei oder sowas?
Nein, keine Wave-Datei. Ich schreibe direkt auf die Soundkarte.
Direkt auf die Soundkarte.
Ja. Also es ist ein Programm, was direkt einen Buffer erzeugt, den der in die Soundkarte gegeben wird.
Aha.
Und der erzeugt die Töne. Also ich erzeuge die Töne, das sind ja zwei Töne.
Ja. Ja, ich glaube,
das hier genau. Ja, ich erzeuge zwei Töne und ich habe ein Programm geschrieben unter Linux, was jetzt guckt, wie sieht das Signal hier aus. Also er liest ein 12-Bit-Port ein und wenn das erste Bit 0 ist, erzeuge ich halt einen Ton für 3600 Hertz über die Soundkarte 1,6 Millisekunden lang. Und dann gucke ich den nächsten Ton an. Aber wir können es hier sehen, ich habe das Programm hier, wenn es Sie interessiert, können wir es sehen. Ich habe den Source Code hier drauf und das können das abspielen. Ja, können wir nachher mal sehen draußen.
Ja, gibt es sonst noch Fragen? Sonst bin ich ja noch die nächsten zwei Tage hier.
Aber